Es gab irgendwie mal eine Phase, wo es echt nicht gut lief. Und ich glaube, ich bin auch schon so jemand, also ich kommuniziere das dann schon, aber ja, dann stehe ich mir wieder halt im Weg mit diesem lösungsorientiert. Ich erwarte dann direkt eine Lösung vom Partner und
Willkommen bei Panic to Purpose. Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo, Vanni.
Hello.
Ja, du hörst dich schon recht erkältet an, muss ich schon sagen.
Ja, immer noch irgendwie Nase zu, auch wenn es sich jetzt schon eine Woche zieht fast. Aber man muss da irgendwie durch. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Also ist jetzt noch so die letzten Züge, würde ich mal sagen. Aber dir geht's gut?
Ja, mir geht's gut soweit. Ich glaube, wir haben schon länger irgendwie nicht mehr unsere Podcast-Routine. Also auch wenn es gar nicht so oft war. Ich glaube, jetzt haben wir nur einmal montagabends nicht aufgenommen. Doch, weil du doch in Barcelona warst, haben wir doch auch einmal eine Folge vorgegriffen. Deswegen fühlt sich das so lang für mich
Ja.
an. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns heute zusammentun und ein sehr interessantes Thema haben. Aber ja, mir geht's gut. Freue mich aufs Wochenende, bin ich ehrlich.
Ja, ich auch. Ich bin auch immer noch platt und wie gesagt krank. Aber ja, jetzt auch noch Umzug. Also es ist gerade einfach nur stressig, fühlt sich das irgendwie an. Aber ist ja auch alles sehr coole Sachen, wie immer. Es ist zwar, ja, ich weiß nicht, ich finde, wenn man so krank ist, dann denkt man irgendwie auch immer so, oh mein Gott, was habe ich vorher gemacht? Wie ging es mir jetzt, ne, so Sport und irgendwie rausgehen? Und mir fällt es voll schwer, einfach nur sich auszuruhen. Aber ja, man muss da einfach mal chillen.
Ja, also FOMO Vanni ist am Start, aber nein, du musst jetzt einfach mal chillen.
Ja, mache ich auch. Beziehungsweise, naja, eigentlich nicht. Weil ich ja jetzt für den Umzug Sachen machen muss. Aber naja, wird schon, ne? Ich hoffe, meine Stimme ist nächste Woche besser.
Die musst du dann einfach abgeben, die Sachen. Wobei, also, ja, du machst ja auch gern Sachen. Deswegen es ist kompliziert. Es ist kompliziert.
Ja.
Und wenn wir ja schon über kompliziert sprechen, können wir ja eigentlich auch über unser heutiges Thema sprechen, was wir euch heute mitgebracht haben. Und ich glaube, wir haben es schon so oft angeteasert und immer mal wieder auch kurze Einblicke gegeben. Aber wir haben uns ja vorgenommen, mal eine Folge zu machen über das Thema langjährige Beziehungen. Und jetzt nicht konkret über Liebesgeschichten und nicht über dieses Wow, it's a match, wir haben uns gefunden, sondern eher auch darüber, was passiert, wenn man bleibt oder auch wenn man geht, weil wir beide haben ja zwei unterschiedliche Ausgangssituationen, was das Thema betrifft. Und wir haben heute besonders im Fokus, ja, was passiert, ne, wenn die rosarote Brille weg ist, wenn der Alltag kommt, wenn sich Menschen verändern, wenn Liebe eben nicht mehr so laut und greifbar ist, sondern einfach konstant. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Früher vor allem, wenn du dann auch immer in deiner Ex-Beziehung noch warst und gesagt hast, ja, wir sind, keine Ahnung, seit XY Jahren zusammen. Und dann kam oft immer so, boah, krass, das ist ja mega, also krass, wie ihr das geschafft habt. Also ich finde, irgendwie ist das für viele Leute auch voll das Ziel. Aber zu selten spricht man dann darüber, was sie vielleicht auch emotional kosten. Aber was sie natürlich auch trotzdem gleichzeitig einem schenken. Und genau darüber reden wir heute.
Ja, weil klar, wie du gesagt hast, so bei mir ist es ja anders ausgegangen in dem Sinne, dass ich mich halt getrennt habe und es dann nicht mehr gereicht hat, was natürlich nicht immer der Fall sein muss. Also ich finde, das Thema ist sehr kontrovers irgendwie, weil manche denken ja auch so, ah, du bist so früh mit dem und dem zusammengekommen, dann kann es ja nichts werden oder du hast dich nicht ausgelebt und dann so wird es ja eh nichts und finde ich gar nicht. Also ich finde, man sollte da wertfrei reingehen und es ist sau individuell, aber wir werden auf jeden Fall jetzt mal wieder beleuchten, ja, wie, was da für Prozesse abgespielt sind, was da mental passiert und ja, einfach auch so ein bisschen mal schauen, woran liegt es überhaupt, dass es zerbricht oder woran liegt das auch im Gegenzug, dass eben Beziehungen halten und was ist so der Schlüsselpunkt dafür. Aber nochmal zur Einordnung für Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht nicht gehört haben oder halt nicht genau wissen, was ist so der Background, warum wir beide auch viel dazu sagen können. Und zwar war ich fast 12 Jahre in einer Beziehung und ich war damals 16 und habe mich dann ja jetzt vor 3,5 Jahren fast getrennt und bin jetzt auch wieder in einer neuen Beziehung seit 4 Monaten oder so.
Fühlt sich länger an, aber ich wollte gerade sagen, es fühlt sich sowas von länger an.
Ja, genau. Aber ja, und ich war auch verlobt und hab's dann aber beendet. Und bei dir ist es komplette Gegenteil.
Genau, positiv. Das komplette Gegenteil und positiv. Ich bin im April jetzt diesen Jahres 15 Jahre zusammen. Alter. Boah, schon krass, richtig lang. Wir haben uns damals kennengelernt, als ich 18 war. Und wir sind inzwischen seit Stand heute 1,5 Jahren verlobt und werden dieses Jahr heiraten. Freddy, verlobt, verheiratet und hoffentlich nicht geschieden. Ja, schon lang.
Ich wollte gerade sagen, ja. Nee.
Aber ab wann zählt denn, also ab wann würdest du sagen, ist eine Beziehung langjährig? Also, keine Ahnung, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre.
Ich finde schon so ab 7 irgendwie.
Ja. Vielleicht auch wegen
7 ist so Schwelle.
Ja, wegen diesem verflixten 7. Jahr auch.
Ja, kann sein. Ich finde aber irgendwie so 5 ist so, ja, ist auch gut. So halte ich auch schon lang an. Aber ich finde so ab 7, wenn man so Richtung 2-Stelle geht, dann auf jeden Fall alles danach. Ist für mich irgendwie so. Mhm.
Surprise. Also ich könnte dem jetzt zustimmen. Ja, also einfach so mein Bauchgefühl sagt jetzt gerade ja.
Und jetzt würden wir mal einsteigen, was passiert denn in so einer langjährigen Beziehung eigentlich biologisch und psychologisch? Und zwar ist auch ganz, ganz viel hormonell zu tun. Also am Anfang von so einer Beziehung dominiert ein ganz bestimmtes System im Körper, nämlich das Belohnungssystem. Mhm. Also jeder kennt das ja so, wenn man sagt, oh, die Anfangsphase und man will ständig zusammen sein und man ist verliebt und von mir aus übersieht man auch manchmal ganz viele Red Flags, was man nicht sollte. Da haben wir auch schon ein paar Folgen dazu gemacht. Aber genau, man ist halt voll in dieser Bubble irgendwie und hat diese rosarote Brille auf, weil halt Dopamin und Noradrenalin, Serotonin sind in dem Fall eben im Ungleichgewicht. Und das sorgt halt für Fokus und Euphorie, aber auch Idealisierung und dann dafür, dass wir eben unseren Gegenüber, wie gesagt, nicht wirklich kritisch wahrnehmen, was ja auch erstmal okay ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie das bei dir war. War das da auch so damals?
Locker. Also zu Beginn ist ja wirklich dann alles perfekt irgendwie. Und keine, also heutzutage würde man ja ich sagen. Also es gibt dann kein ich oder so in der Anfangszeit.
Mm. Nee, das stimmt. Also das Thema ich ist auch irgendwie sau witzig, finde ich. Aber ich war nämlich letztens im Urlaub mit Freundinnen. Darüber haben wir uns dann unterhalten, so was ist bei euren Männern ich. Und ich hatte auch keinen, weil das halt so fresh war. Oder hab auch noch keinen. Also noch
hab ich nichts. Noch?
Mal gucken, keine Ahnung. Ist ja auch normal und so. Ist ja auch alles gut. Also dieser Zustand ist eben biologisch nicht dafür gemacht, dauerhaft zu bleiben.
Schade.
Ja, wirklich schade. Und dieser Zustand ist biologisch nicht dafür gemacht, dauerhaft zu bleiben. Denn Studien zeigen, dass diese intensive Verliebtheitsphase im Schnitt zwischen 6 Monaten und maximal 2 bis 3 Jahren dann anhält. Das
ist aber auch schon eine krasse Spanne. So dieses zwischen 6 Monate oder vielleicht auch 2 bis 3 Jahre.
Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt vielleicht auch drauf an, in welcher Phase du so bist.
Mhm.
Weil teilweise, wenn du vielleicht schnelle Kinder kriegst oder schnell, keine Ahnung, ne? Also je nachdem, wie du vielleicht auch lebst, also so als Schülerin damals hast du ja auch nicht zusammen gewohnt.
Das stimmt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann zum Beispiel länger anhält, als wenn du dann vielleicht zusammenziehst und sowas, ne? Ja. Und nach dieser Phase passiert nämlich was Entscheidendes. Und zwar schaltet unser Gehirn von Aufregung auf Bindung um. Und Oxytocin und Vasopressin treten dann in den Vordergrund. Das heißt, die Hormone, die für das Vertrauen, Nähe, Sicherheit und auch emotionale Stabilität zuständig sind. Und ganz viele Menschen interpretieren dann diesen Übergang falsch. Also man denkt dann, ja, das fühlt sich nicht mehr so an wie früher, dann stimmt irgendwas nicht. Und dieser Wandel ist aber ganz normal und das bedeutet auch nicht, dass irgendwie eure Liebe endet, sondern das ist einfach der Beginn von so einer Beziehung. Und ich muss auch sagen, da ich das ja auch erfahren habe, logischerweise, finde ich auch, dass natürlich damit auch oft so eine Art Trott eintreten kann. Mhm. Muss natürlich nicht, aber kann. Dass man dann auch immer so, ja, jetzt sind die in einer Beziehung, guck mal, die sind ein bisschen, haben ein bisschen zugenommen und so, ne? Und jetzt so, keine Ahnung, so dieser Move. Aber das ist ja auch was Schönes, finde ich. Je mehr Vertrauen man gewinnt zu der Person und sich auch nicht mehr so viel sinnlose Gedanken machen muss, so dieses, kann ich jetzt vor dem irgendwie aufs Klo oder kann, weißt ja, du, so, so diese Sachen. Ganzen Sachen, die man so am Anfang so voll nervig sind eigentlich, ist ja auch was Schönes, wenn man dann dahingehend das Vertrauen gewinnt, oder?
Ja. Ja, ist schon noch mal was anderes, aber wie du sagst, das ist ja ein Zugewinn. Aber, also, klammern wir jetzt deine jetzige Beziehung aus, da bist du ja fresh in der Verliebtheitsphase. Weißt du irgendwie noch in deiner langjährigen Beziehung, wann bei dir so diese Verliebtheitsphase aufgehört hat? Oder hast du irgendwann auch gemerkt, das fühlt sich irgendwie anders an als früher?
Boah, das ist schon so lange her, dass ich das nicht mehr so sagen kann. Also, klar hat die irgendwann so aufgehört, in dem Sinne, dass man ja auch sich die ganze Zeit anspringen muss oder will. Mhm. Und das habe ich mal in einem Podcast von Stefanie Stahl gehört, dass das auch völlig normal ist, weil es auch evolutionär bedingt ist, dass du halt am Anfang in dieser Phase auch voll oft Sex haben willst und so weiter, um eigentlich evolutionär Kinder zu machen.
Ja.
Und dann, wenn das Kind aber da ist, was dann halt nicht ist, aber dann nimmt das hormonell ab, weil du eigentlich dann auch deinen Fokus zum Beispiel auf Kinderversorgung legst und eben nicht mehr auf dieses Fortpflanzungsding. Ja. So, was es voll Sinn macht. Also so ist es, glaube ich, in jeder Beziehung. Ich glaube, jeder hat die ähnlichen Problemchen, die dann eben so aufkommen können. Aber ich kann mich nicht erinnern. Weißt du das noch?
Boah, ich finde es auch super schwer, aber hier an der Stelle schon ein kurzer Hinweis. Tatsächlich gehen wir das Thema Intimität auch relativ am Ende der Folge noch mal kurz an. Fand ich nämlich auch ganz interessant. Aber ja, also ich muss sagen, ich glaube schon, dass es, also der erste Dämpfer so ein bisschen kam, tatsächlich, wenn man zusammenzieht. Ich finde, das ist schon wirklich noch mal eine andere Art von Verantwortung und du bist ja nicht mehr für dich alleine. Und dann kommt natürlich das elende Thema Haushalt und so. Ich glaube, das ist bei den meisten Paaren dann irgendwann ein Problempunkt oder, keine Ahnung, ein Streitpunkt. Aber ich muss trotzdem sagen, ich glaube, so dieses krass Verliebte und dieses, dass man sich ständig vermisst und irgendwie miteinander was machen will, hat schon echt lange auch gehalten. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt, ich glaube, es waren schon so die ersten 5, 6 Jahre.
Ja, ist ja auch was Schönes, wie gesagt, ich finde auch danach, selbst nach 10 Jahren, dachte ich mir eigentlich so, das ist ja wirklich schön, dass man sich so vertrauen kann. Und damals, als ich dann so Dating-Stories zum Beispiel gehört habe, dachte ich mir, ach du Scheiße. Ne? Also, so, das ist ja, klar, es hat alles Vor- und Nachteile, beziehungsweise finde ich eigentlich, dass die Vorteile in einer Beziehung überwiegen, weil es ja schön ist, jemanden so an deiner Seite zu haben.
Mhm.
Aber oftmals wird dann eben diese Sicherheit mit Langeweile verwechselt. Weil unser Nervensystem liebt einfach diese Abwechslung, Überraschung und Spannung. Und diese Sicherheit, die dann eben geschieht, fühlt sich dann so ein bisschen ruhig an oder auch manchmal langweilig, dass man halt dann so denkt, okay, war es das jetzt? Was kommt jetzt? Und manche neigen ja dann auch dazu, direkt die gesamte Beziehung eben zu hinterfragen und irgendwie so zu denken, okay, vielleicht passen wir nicht zusammen, vielleicht muss ich mir jemand anderen suchen. Und ich glaube auch persönlich, dass das oft der Fall ist, dass Leute dann anfangen, sich umzuschauen oder auch zu betrügen, teilweise, je nachdem, wann das halt passiert. Und das, was dann eben uns emotional reguliert und trägt, gibt uns dann weniger diesen Reiz. Und was uns halt reizt, fühlt sich oft unsicher an, was natürlich dann in dem Fall in so einer Sicherheit, stabilen Beziehung in dem Moment nicht der Fall ist. Und viele Menschen beginnen dann, wie gesagt, alles zu hinterfragen oder auch sich selbst und den Partner. Und ich glaube, es ist auch normal, diese Phasen zu haben. Mhm. Also ich glaube, dieses Up and Down kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das immer mal wieder aufkam. Und man muss sich dann halt immer wieder teilweise neu erfinden, teilweise oft kommunizieren. Das ist sehr wichtig. Und dann halt auch sich immer wieder füreinander irgendwie entscheiden, finde ich. Weil wir halt auch nie gelernt haben, Sicherheit und Lebendigkeit gleichzeitig zu halten.
Also da finde ich, hast du es schon echt auf den Punkt gebracht. Wir sagen ja auch immer wieder, Beziehungen sind Arbeit, sei es jetzt romantisch oder familiär etc., freundschaftlich. Aber ich finde auch so dieses jedes Mal wieder neu für sich als Paar entscheiden, weil man ja auch in all den Jahren sich auch als Menschen so verändern kann, dass man halt, keine Ahnung, selbst nach 5, 6 Jahren einfach noch mal schaut, passt es oder passt es nicht. Und ich glaube auch dieses Zweifeln, ich glaube, das haben wir auch schon oft gesagt, ist auch menschlich. Es ist okay, auch mal Phasen zu haben, wo man alles hinterfragt, wo man wirklich sagt, macht es noch Sinn, möchte ich das Ganze mit der Person? Und wenn man sich dann eben wieder bewusst dafür entscheidet, ist es ja schon mal der nächste Schritt.
Ja, genau, auch wenn, wie du sagst, es manchmal hart ist. Und ich glaube, leider ist es auch oft so, dass man vielleicht schneller dazu tendiert zu sagen, boah, nee, ist mir gar nichts mehr, ich schmeiß es jetzt weg, als dafür irgendwie zu kämpfen. Und weil man ja immer denkt, okay, wenn ich mich vielleicht trenne, ist es auf der anderen Seite besser.
Ja.
Obwohl es nicht immer der Fall ist.
Ja, die andere grüne Wiese sieht immer grüner aus als die eigene, sagt man auch so schön.
Ja, voll.
Und was wir in der Folge ganz kurz auch noch anteasern wollen, weil es eben trotzdem auch ein ja großer Einfluss in langjährigen Beziehungen sind oder ist, sind tatsächlich die Bindungsmuster. Also die sind meistens in langjährigen Beziehungen eben auch der Spiegel unser Selbst. Und es gibt eben verschiedene Bindungstheorien und die gehen zum Beispiel davon aus, dass wir ja früh lernen, wie Nähe funktioniert oder eben auch nicht. Dementsprechend ja, ist da auch schon so ein bisschen voreingestellt von der eigenen Historie, ob man dann auch ein Beziehungsmensch ist oder eben auch nicht. Und grob, um das nochmal zusammenzufassen, man unterscheidet zwischen sicheren Bindungen, unsicher vermeidender Bindung, unsicher ambivalenter Bindung und desorganisierter Bindung. Und falls ihr euch jetzt gerade fragt, was das alles ist und was sich dahinter verbirgt, wir haben dazu Folge Nummer 36, die genau über Bindungsstile geht. Und das heißt, auch da bekommt ihr mehr Informationen und mehr Einblicke von uns.
Ja, finde ich nämlich auch ganz wichtig, dass man ja manchmal gar nicht so diese Langeweile eintritt, sondern man ja davor auch schon weg ist, weil man immer wieder denkt, das passt nicht. Also Leute, die irgendwie Vermeider sind, können gar keine langjährige Beziehung führen und merken das dann vielleicht gar nicht. Also hört auf jeden Fall mal rein.
Und in der Anfangsphase einer Beziehung können genau diese Muster, die man selbst hat, oft überdeckt werden. Da hatten wir schon gesagt, ne, die Verliebtheit wirkt wie eine rosarote Brille und hier wie so ein emotionaler Filter. Und erst in langjährigen Beziehungen, wenn wirklich echte Nähe entsteht, werden auch diese Muster aktiviert. Das heißt, da wird man wirklich einfach dem gegenübergestellt. Wie gehe ich mit Konflikten um? Ziehe ich mich zurück oder klammere ich? Kann ich vielleicht Bedürfnisse klar äußern oder überhaupt nicht? Und deswegen fühlen sich dann auch viele Probleme in der Beziehung gar nicht neu an, sondern immer auch wieder vertraut. Nicht, weil jetzt per se der Partner die Ursache ist und das Ganze triggert, sondern weil diese Beziehung unsere alten inneren Programme halt immer wieder sichtbar macht. Da hätte ich auch schon eine Frage an dich. Gab es irgendwelche Seiten, die bei dir erst in der Langzeitbeziehung rauskamen?
Nö, gar nicht.
Okay, gut, machen wir weiter.
Nee, auf jeden Fall. Also ich hatte ja auch relativ spät dann in der Beziehung eine Therapie gemacht. Nicht deswegen, sondern hatten wir ja schon mal kurz angerissen so. Wegen Zwangsgedanken und sowas. Und da habe ich erst gemerkt, was ich überhaupt selber für Muster habe, die ich dann halt auch teilweise auf meinen Partner übertragen habe. Und dass es für mich nicht so einfach ist, unbedingt Bedürfnisse zu kommunizieren oder auch nach Hilfe zu fragen. Weil ich halt immer so diesen Modus hatte, so du musst alles alleine machen und dir hilft keiner. Obwohl, wenn du nicht fragst, kann dir halt auch keiner helfen.
Ja.
Also, so Sachen kamen bei mir auf jeden Fall heraus und ich merke es auch jetzt wieder, dass das gar nicht so einfach ist, auch wenn ich immer so denke, oh, ich kann so gut kommunizieren und ich bin so reflektiert und so, dass das trotzdem schwierig ist. Trotzdem jetzt auch wieder zu sagen, so, ja, um Hilfe bitten oder keine Ahnung, halt zu kommunizieren, was man gerade denkt und fühlt.
Ja.
Also es ist nicht einfach.
Nee.
Auch wenn wir hier einen Mental Health Podcast haben und irgendwie so denken, wir haben hier Weisheit mit Löffeln gefressen, ist bei mir nicht so. Und bei dir?
Also ich habe tatsächlich länger auch drüber nachgedacht. zum Beispiel, ich glaube, bin ich fast Hälfte, Hälfte, also Hälfte nicht therapeutisch, wo es mir gut ging in der Langzeitbeziehung und die Hälfte der Beziehung, also schon dann halt einfach mit der diagnostizierten Erkrankung, mit den Panikattacken. Mhm. Bin auch nicht wegen der Partnerschaft ja dann in Therapie gegangen, aber habe durch die Therapie natürlich auch mehr reflektiert, mich mit Mustern etc. auseinandergesetzt und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ja, bin ich manchmal auch der Verursacher von Streit. Oder habe halt bestimmte Muster, die vielleicht auch einen Streit verschlimmern. Auch zum Beispiel ein super Punkt, den man vielleicht auch gar nicht so kritisch sieht. Ich bin sehr lösungsorientiert, was an sich sich auf dem Lebenslauf in einem Vorstellungsgespräch sehr toll anhört. In einer Beziehung, ja. Bei einer Auseinandersetzung kann das aber echt scheiße sein, wenn ich meinen Partner dazu zwingen will, eigentlich jetzt eine Lösung zu finden und dieser vielleicht gerade überfordert ist und gar nicht lösen kann. Mhm. Deswegen so, also wie bei dir, natürlich ist man ein Mensch, man hat bestimmte Muster auch von der Erziehung her mitbekommen und hat die natürlich auch in seiner Beziehung mitgebracht. Aber ich bin auch schlecht in Bedürfnissen kommunizieren. Also ich habe jahrelang auch immer gedacht, so ja, eigentlich müsste das die Person doch wissen. So, nein, leider nicht.
Welcome to the club. Also es ist irgendwie echt schwieriger als gedacht, ne? Dass man denkt so, sag doch einfach,
ja.
Was du willst, was du, ne? Oder auch manchmal dann so, ist man so abgefuckt und denkt so, eine Stunde später oder schon 10 Minuten später so, warum hast du das jetzt so, warum warst du jetzt so drauf? Was ist mit dir, ey? Also, ja, das denke ich mir schon öfter mal. Aber gut, wir arbeiten an uns, ne?
Aber stimmt einfach komplett, weil es an sich ja schon so ist, dass Konflikte sich selten um das ja dann auch wirklich gehen, worum wir dann auch streiten, sondern es oftmals dann darum geht, was emotional darunter liegt. Also dieses nicht gesehen werden, nicht wichtig sein, alleingelassen werden, Kontrollverlust. Und je länger so eine Beziehung dann andauert, desto mehr ungelöste Themen sammeln sich einfach an. Das heißt, kleine Auslöser treffen dann auf einen sehr großen emotionalen Speicher. Das heißt, einfach auch als Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt, ich glaube auch bei Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, eröffnet sie auch das Buch mit irgendeinem Beispiel, dass, ich weiß nicht mehr, wie die Leute heißen, aber
mit dem Müll oder so, ne?
Nicht ja, irgendwie beim Frau. Einkauf. Irgendwas beim Einkauf.
Ah, ja.
Stimmt. Genau, der Markus war irgendwie einkaufen und hat dann aber vergessen, der Sabine die Lieblingswurst mitzubringen. Und Sabine ist dann komplett ausgerastet und hat gesagt, was, liebst du mich nicht? Wie kann man es denn bloß vergessen? Und im Endeffekt hat der arme Markus es halt einfach vergessen und wollte ihr nichts Böses. Und Sabine dachte dann, okay, der Markus liebt sie nicht. Also dementsprechend wäre ja hier das Problem, nicht gesehen sein oder nicht gesehen werden oder nicht wichtig sein.
Sau witzig, dass du das sagst, weil ich habe genau auch an dieses Buch gedacht, als du gerade die Sachen vorgelesen hast mit nicht wichtig sein, alleingelassen, Kontrollverlust und so, weil es genau dein inneres Kind triggert. Und wenn du dir der Muster bewusst bist, dann kannst du, um es in Stefanie Stahls Worten zu sagen, dich dabei ertappen und dann umschalten. Also, ja. Aber es ist auch schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Aber auch dann an dich die Frage, weißt du noch, was dich denn damals irgendwie mal so richtig getriggert hat, aber dann quasi gegen Ende schlimmer wurde als am Anfang noch? Was ja auch manchmal normal ist, weil man ja am Anfang noch so, keine Ahnung, wie du eben gesagt hast, staut sich ja schon auf irgendwann. Ja,
also ich glaube lustigerweise, auch wenn es ein kleiner Exkurs ist, aber wir hatten ja mal Themen Love Language und bei mir ist es definitiv Acts of Service, also dieses irgendwas tun für mich. Und irgendwie kriege ich einen Rappel, wenn die Person dann mal nichts tut, was nicht gegen mich persönlich geht, aber ich nehme es persönlich. Und damit würde ich dann sagen, ist das gecovert mit, anscheinend fühle ich mich dann in dem Moment nicht gesehen oder nicht geliebt oder so. Und bei dir?
Eigentlich das Gleiche. Also ich glaube, damals mit dem Zusammenziehen kam dann auch eher so dieses Getriggerte im Sinne von, okay, jetzt muss ich genauso viel Verantwortung übernehmen in meinem Kopf, sage ich mal, wie ich damals jetzt als Jugendliche sozusagen hatte, als ich quasi von sag mal, meiner Mutter oder meiner,
ja,
meinem Bruder allein gelassen wurde. Auch no front an die, so war das halt einfach. Weil mein Bruder hört einmal unsere Podcast-Folgen und der hat dann letztens zu mir gesagt, boah, in der Folge erwachsen, zu früh erwachsen werden oder so, sagt er so, boah, ich wusste ja gar nicht, dass du da so krass, das war halt mich voll mitgenommen, so, es tut mir voll leid.
Hä, war voll gut. Aufklärung so geleistet. Ja. Einfach mal Aufklärung geleistet.
Nee, der hat auch gesagt, der wusste es ja damals auch nicht besser. Also es ist ja kein, ich will ja kein Ragebait gegen die betreiben. Aber so war es halt. Und deswegen hat mich das wiederum genauso in der Beziehung getriggert, auch wenn das mein Partner eigentlich versucht hat zu machen. Also der war jetzt nicht so jemand, der gesagt hat, so, ja, juckt mich jetzt gar nicht. Sondern es war das Problem, dass er es eigentlich schon versucht hat, so sein Bestes in dem, was er gemacht hat, aber dass es für meine Timeline nicht gepasst hat, weißt du? Also wenn ich jetzt sage, kannst du Müll rausbringen und er macht das nicht innerhalb von 10 Minuten, dann bin ich schon so, obwohl, wenn er es in einer Stunde macht, dann hat er es auch gemacht, so,
ja,
weißt du?
Ja, aber ich glaube, das Problem war dann oft, dass dann der Satz kam, ja, hätte ich sowieso gemacht. Und dann so,
ja,
nein.
Voll. Ja. Ich hätte es noch gemacht. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt schon wieder höre, denke ich schon so, oh. Aber was wir euch noch mitgebracht haben, was so sehr typisch ist, sind zwei große Irrtümer über so langjährige Beziehungen. Und da bin ich jetzt auch gespannt, Becky, wie du so darüber denkst. Und zwar ist der erste, wenn es schwierig wird, passt es einfach nicht. Das heißt, schwierige Phasen sind kein Zeichen für eine schlechte Beziehung. Sie sind ein Zeichen dafür, dass zwei Menschen wirklich miteinander leben. Und Studien zeigen auch, dass Paare, die langfristig zusammenbleiben, haben nicht weniger Konflikte, sondern einfach bessere Mechanismen, um damit umzugehen. Das heißt, entscheidend ist nicht, ob man streitet, sondern wird dann zugehört und wird auch mal Verantwortung übernommen, wird wieder Nähe hergestellt. Weil ich finde, so dieses vor allem nach einem Streit, klar, man ist dann erstmal so voll abgefuckt und ist ja auch alles in Ordnung, dass man dann erstmal so das macht ja jeder so. Aber ich finde schon, dass es auch wichtig ist, wie geht man dann danach um oder ist man jetzt so ultra nachtragend oder irgendwie, ich meine, je nachdem welches Problem, aber so macht man jetzt aus so einer Mücke einen Elefanten und ist dann so ewig lang noch am Abend da motzig und so, weißt du, ich meine? Also vor allem bei so Haushaltsthemen zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Kann man sich ja voll reinreiten.
Also ich glaube, man wächst natürlich mit seinen Aufgaben. Ich muss schon auch ehrlich zugeben, ich bin irgendwie eine nachtragendere Person in meiner Beziehung. Versuche das auch definitiv mehr abzulegen, weil das auch einfach meine eigene Zeit vermiest. Das habe ich jetzt auch über Jahre hinweg für mich erkannt. Also weißt du, wofür? Trotzdem bin ich schon so jemand, der ist dann erstmal so ein bisschen verschlossener und braucht dann nochmal so einfach kurze Zeit, um dann einfach trotzdem das irgendwie so zu verarbeiten.
Ja, ich bin auch so.
Ich bin wie du.
Und ich kann mich auch voll schwer lösen. Ich. Ja. Ich kann mich auch voll schwer dann davon lösen.
Ja.
Also in dem Moment bin ich eigentlich so, warum machst du das gerade? Aber irgendwie komme ich dann voll schwer über diesen Punkt, dass ich dann eigentlich direkt sagen könnte so, sorry, es war gerade so voll sinnlos.
Ja.
Von mir. So, sondern ich brauche dann auch kurz so, um dann wieder, keine Ahnung, voll dumm. Aber okay. Wir arbeiten an uns so bei jedem Punkt. Wir arbeiten
bei jedem.
An uns.
Aber ich muss trotzdem hier noch sagen, weil ich sage immer, bei den Paaren, wo es anscheinend keine Konflikte gibt, irgendwas stimmt da nicht. Also entweder haben sie geheime Leben voneinander, weil es ist einfach so, es sind zwei Menschen, die leben miteinander. Und mit Streit oder Konflikt meinen wir auch nicht, dass hier irgendwie alles zusammengeschlagen wird und man rumschreit und das wirklich schon, also Form annimmt, wie es nicht annehmen sollte, sondern einfach auch Konflikte, wo man einfach mal wirklich sich nicht einer Meinung ist, Sachen ausdiskutiert, dann vielleicht trotzdem auch mal ein bisschen sauer ist oder keine Ahnung. Also kann mir keiner erzählen, dass das in einer Beziehung nicht existiert.
Ja, das denke ich auch. Und vor allem habe ich jetzt auch gelernt, vor allem am Anfang der Beziehung, wenn du da auch mal in dieser rosaroten Phase aneinander kommst, ist es eigentlich ganz gut, weil ich finde, daran wächst man voll krass. Mhm. Also das ist nicht so dieses, oh mein Gott, jetzt passt es wohl nicht, weil wir uns jetzt einmal irgendwie ein bisschen gezofft haben oder Meinungsverschiedenheit oder so, sondern eigentlich ist es ja eher dafür da, dann hast du den Konflikt und dann im besten Fall redest du dann darüber und kommst halt dann zu einem noch besseren Ergebnis und verstehst die andere Person oder verstehst dich gegenseitig halt noch besser. Aber klar, ich finde auch, deswegen so zum Thema jetzt Irrtum Nummer 1, wenn es schwierig wird, passt es nicht. Also ist oftmals nicht der Fall. Man muss halt einfach dafür kämpfen. Und wir sind alle Individuen. Und wenn wir zusammenleben, hat jeder seine, irgendwie seine Marotten und so weiter. Ja. Das ist einfach so. Wir sind halt Menschen und wir sind nicht alle gleich. Und jeder hat ein anderes irgendwie Sauberkeitsempfinden und ein anderes Empfinden für gewisse Dinge einfach. Und deswegen, wie du sagst, ist es einfach Arbeit. Und noch der zweite Irrtum, bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, Liebe sollte sich immer gleich anfühlen. Das heißt, Liebe ist kein Zustand, sondern eher so ein Prozess. Und es verändert sich eben mit den Lebensphasen, auch mit Belastungen und auch mit Wachstum in der Beziehung, aber auch individuell persönlicher Wachstum. Mhm. Also finde ich auch immer interessant, dass vor allem, wenn man so früh zusammenkommt, aber auch später, ist eigentlich wurscht, dass wenn du dich halt als Individuum veränderst, kann es natürlich auch sein, dass du auch gar nicht mehr zusammenpasst.
Ja.
Also wenn du dich anders entwickelst, aber langjährige Liebe ist halt oft weniger intensiv, aber dafür tiefer und weniger euphorisch, aber emotional stabiler. Und wer dann halt erwartet, dass Liebe sich immer gleich anfühlt, überfordert Beziehungen mit einer Aufgabe, die sie biologisch auch gar nicht erfüllen kann. Und ich finde das absolut zutreffend. Das ist ja auch das, was wir so ein bisschen am Anfang gesagt haben, dass es so ein Up and Down ist, dass es immer Arbeit ist und dass auch unabhängig von der Anfangsphase, ich auch finde, dass es so war, dass man manchmal so den Partner anguckt und so denkt, boah, ich liebe den einfach voll und so, wow und bla bla bla. Mhm. Und dann gibt es halt auch Phasen, wo du denkst so, weiß jetzt nicht.
Ja, also es fühlt sich jetzt gerade schon so ein bisschen an wie so eine Hot-Take-Folge, lustigerweise.
Stimmt.
Und natürlich sehen wir dasselbe immer wieder gleich. Aber das gibt sich so ein bisschen die Hand, wie bei den Konflikten, wo ich sage, also der keine Konflikte hat, dann weiß ich nicht, was für eine Beziehung ihr miteinander führt, weil vielleicht auch nicht offen kommuniziert wird. Aber auch Liebe kann sich einfach nicht immer gleich anfühlen. Und jetzt auch in meiner langjährigen Beziehung, natürlich gibt es auch Phasen, wo man sich vielleicht innerlich entfernt gefühlt hat, wo man einfach irgendwie, ja, natürlich auch vielleicht wieder gezweifelt und hinterfragt hat. Aber dann ist ja wieder, wie du sagst, die Sache, ne? Man hinterfragt es, es ist ein Prozess, man guckt und entscheidet sich entweder für die Person oder gegen. Und ich muss ja sagen, wir sagen immer, Kommunikation ist der Schlüssel. Ich muss sagen, wenn ich jetzt mal an so die Phasen denke, glaube ich schon, dass wir irgendwie darüber gesprochen haben, aber auch nie so richtig. Ich weiß nicht, also wie war das bei dir? Also ich meine, sicherlich war dann auch in der langjährigen Beziehung auch mal gute Phasen, schlechte Phasen. Und wenn es mal schlechte Phasen gab, habt ihr da offen drüber gesprochen?
Kann ich mich nicht erinnern, nee. Also wie du auch sagst, man hat jetzt nicht irgendwie offen angesprochen, so nach dem Motto, oh, ich zweifle gerade.
Ja.
Oder ich find's gerade mega. Oder ich habe auch mal auf Insta gesehen, das ist eigentlich vielleicht ganz cool, keine Ahnung, ob es jetzt so umsetzbar ist, aber dass man halt mal so monatliche oder auch wöchentliche so Check-ins macht miteinander und sagt so, was lief gut, was läuft gerade nicht so gut, wie fühlen wir uns. Keine Ahnung, man muss jetzt auch nicht damit übertreiben, weil ich finde, man alles so tot analysiert und ständig so, geht's uns gut, trennen wir uns bald oder nicht, wie ist die Lage so, ist ja auch irgendwie seltsam. Aber man muss natürlich so ein bisschen gucken, dass man diesem Trott irgendwie entflieht und dass natürlich, wenn man wirklich Zweifel hat, wohingegen ich halt sagen muss, ich hatte ja auch Zweifel und ich habe dir ja auch nicht kommuniziert. Mhm. Weil du kommunizierst ja nicht und sagst so, boah, irgendwie denke ich eher gerade an eine andere Person, habe mich vielleicht anders verliebt, weiß ich aber noch nicht.
Ja.
Schauen wir mal, gell? So, sagst du halt nicht, weil du bist ja selbst nicht sicher, du bist selbst voll verwirrt in dem Prozess und bis du diese Entscheidung triffst, ist da halt voll der weite Weg und auch voll der harte Weg mit der Entscheidung. Also es ist überhaupt nicht leicht, das zu beenden und deswegen scheitern halt auch trotzdem viele Beziehungen oder langjährige Beziehungen.
Bevor wir tatsächlich sogar in das Thema gehen, warum viele langjährige Beziehungen scheitern, sogar daran denken, es gab irgendwie mal eine Phase, wo es echt nicht gut lief. Und ich glaube, ich bin auch schon so jemand, also ich kommuniziere das dann schon, aber ja, dann stehe ich mir wieder halt im Weg mit diesem lösungsorientiert. Ich erwarte dann direkt eine Lösung vom Partner und ich weiß, dass ich irgendwann mal dann so einen Brief geschrieben habe, um das mal so für mich zu sortieren und der Person dann auch vorgelesen habe. Aber das Problem ist halt einfach, dass, ja, du halt vor allem, wenn ja so Sachen emotionsgeladener sind, auch schlecht immer direkt dann Lösungen findest. Weil meistens ist es vielleicht ja auch sogar einseitig. Vielleicht geht es der anderen Person eigentlich aktuell mit der Beziehung
ja,
gut,
stimmt, voll.
Während es dem anderen ja. eben nicht gut geht. Deswegen ist es, finde ich, auch super schwierig. Trotzdem, Kommunikation ist der Schlüssel. Aber wie du sagst, bei manchen Themen, das muss man irgendwie auch manchmal einfach alleine verarbeiten, um erstmal überhaupt zu wissen, was will ich jetzt eigentlich?
Genau, was will ich und woran liegt's, dass ich mich vielleicht so fühle, ne?
Genau.
Bin ich gerade irgendwie, fehlt mir was am Partner oder bin ich das selbst oder das ist halt voll krass, finde ich, wenn man in so einer Beziehung ist, vor allem so lange, du bist ja voll, also du hast, wir haben schon mal drüber geredet, du hast ja auch gesagt, ihr seid eigentlich zwei Individuen, ihr seid nicht so, wir machen alles zusammen.
Mhm.
Habe ich jetzt so abwertend gesagt, ist ja auch cool, wenn es passt. Aber also für mich wäre es halt gar nichts, so, wenn man sagt, wir machen jetzt alles so. Es gibt nur noch die zwei und die kommen immer zu zweit und weißt du, so halte ich halt nicht so viel davon und ist nicht so mein Modell. Aber du hast ja schon mal gesagt, dass das das bei euch halt so ist, weil ich muss halt sagen, bei mir war das so, dass ich mich da gefühlt weniger entwickelt habe, wie ich es dann nachgetan habe.
Mhm. Ja, ja, du musst halt irgendwie schon Raum schaffen. Und wenn dir dein Partner vielleicht eben sogar den Raum nimmt und du dich unterbewusst entwickeln willst, dann ist das ja auch schon ein Problem, das dir vielleicht aber gar nicht so
genau.
bewusst sein kann.
Aber jetzt wollen wir unbedingt wissen, warum die Beziehungen denn trotzdem scheitern. Auch wenn ich schon ein paar von meinen Ansätzen gesagt habe. Weil einfach, naja, habe ich eigentlich nicht, weil es waren, das ist viel zu weit im Detail. Aber
ja, aber ich glaube, also ich bin mal gespannt, was du sagst, aber ich finde das schon sehr, sehr logisch, also das, was wir auch recherchiert haben. Und zwar, ich glaube, das ist auch einer der häufigsten Punkte, und zwar unausgesprochene Erwartungen. Also wirklich einer der größten Beziehungskiller sind Erwartungen, die nie ausgesprochen werden. Also dieses Thema, ja, du musst doch wissen, was ich brauche, wenn ich dir wichtig wäre, würdest du. Aber wie wir halt schon gesagt haben, also alle Beziehungen, aber auch langjährige Beziehungen, funktionieren nicht über Gedankenlesen. Also I wish, manchmal auch nicht. Aber das Wichtigste ist ja diese Kommunikation auf Augenhöhe. Und wenn Markus halt einkaufen geht und ich als Sabine gerne diese fucking Lieblingswurst möchte, dann darf ich nicht erwarten, dass Markus Gedanken liest und sagt, die Sabine wird sich darüber freuen, wenn der vielleicht eh noch schon 10 andere Sachen vergisst beim Einkaufen. Sondern an Sabine sage ich dann, ey Markus, kannst du mir bitte meine Lieblingswurst mitbringen?
Ja, ich wollte gerade sagen, da musst du halt einfach das sagen. Und danach halt keinen Strick draus drehen. So.
Ja.
Weiß ich.
Und selbst wenn es vergessen wurde, nicht persönlich nehmen.
Ja. Nicht persönlich nehmen, Sabine.
Auch wenn es mich als Sabine mies abfacken würde, da bin ich ehrlich. Aber weil ich mich eher dann so auf die Lieblingswurst gefreut hätte.
Ja, so wie sie ja auch wahrscheinlich.
Richtig. Dann ein weiterer Beziehungskiller ist ungleich verteilte emotionale Arbeit. Und zwar in vielen langen Beziehungen übernimmt eben eine Person die emotionale Führung. Das heißt, sie stoßt Gespräche an, sie klärt Konflikte, will Nähe herstellen oder auch viel Reflexion leisten. Auf Dauer entsteht aber dann natürlich auch Erschöpfung. Nicht, weil man ja nicht liebt, sondern weil einfach diese Beziehung nur einseitig getragen wird. Also im Endeffekt arbeitet ja dann nur einer für die Beziehung. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht per se, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, aber ich mache dir doch viele Geschenke. Oder, ne, also natürlich kann man so eine Arbeit auch investieren, wenn aber halt alles andere, was dieses emotionale Arbeiten betrifft, halt nur eine Person macht, dann wird es halt schwierig.
Ja, und emotional ist ja echt was anderes als ich kaufe dir nur Sachen oder so.
Ja. Würdest du aber sagen, dass das zum Teil auch in deiner ex-langjährigen Beziehung der Fall war?
Nee. Also, ich glaube, schwierig, so rückblickend jetzt, weil es auch schon so lange her ist. Aber ich würde sagen, nein. Also ich glaube sogar, dass von mir wahrscheinlich dann irgendwann gegen Ende, weil ich mich ja auch getrennt habe, sogar weniger Emotionalität kam als andersrum.
Mhm.
Aber grundsätzlich war es in der Beziehung kein Thema oder nicht das Hauptthema.
Ja.
Und ist es bei dir auch so oder seid ihr da recht ausgeglichen?
Also, ohne das jetzt also böse zu meinen. Also ich glaube schon, dass ich da so einen kleinen Anteil mehr habe. Aber auch, wo ich halt einfach sage, dieses lösungsorientiert, bla bla, ne? Also es kommt definitiv von mir. Wobei mein Partner andere emotionale Arbeit leistet, wo ich dann zum Beispiel irgendwie sage, okay, da leiste ich vielleicht auch ein bisschen weniger. Deswegen glaube ich, ist das schon so ein Ausgleich. Aber also es muss auch ein Ausgleich sein für mich.
Ja, finde ich auch. Sonst passiert genau das, was du eben vorgelesen hast.
Ne? Ja. Und als letzten Punkt, den wir ja auch noch mitgenommen haben als Langzeitbeziehungskiller, ist tatsächlich diese Thematik Entwicklung ohne Synchronisation. Also wir haben ja schon gesagt, dass Menschen sich verändern und allein diese Veränderung an sich nicht das Problem ist, sondern eher zum Problem wird, wenn nicht gemeinsam auch mit dieser Veränderung umgegangen wird. Das heißt, in einer langjährigen Beziehung braucht man als Partner auch immer wieder neue Antworten auf Fragen wie, beziehungsweise auch nicht nur als Partner, sondern als Person. Wer bin ich heute? Wer bist du heute? Und passt das auch noch zusammen? Das ist ja das, was wir sagen. Also dann auch im Endeffekt entweder auch sich wieder füreinander entscheiden oder eben nicht füreinander entscheiden.
Ja, und ich finde, das sind auch sehr wichtige Fragen, auch für einen selbst, wie du gesagt hast, aber auch für die Beziehung, vor allem in Langzeitbeziehungen, aber auch in kürzeren oder wie man auch immer die anderen Beziehungen eigentlich betitelt, einfach Beziehungen.
Situationships. Nein, ist ja keine Beziehung. Ja.
Und was natürlich auch ein großes Thema ist, ist Nähe, Intimität und auch Sexualität über diese Jahre. Sexuelle Lust funktioniert anders in langfristiger Sicherheit. Also so Begehren lebt ja davon, dass man eher so eine Art Unsicherheit hat, eine Distanz, Autonomie und auch eine Spannung. Und Beziehung lebt ja auch eher von Nähe, Verlässlichkeit und Vertrautheit, was ja auch sehr schön ist, aber wiederum leidet natürlich dann oder kann die Sexualität darunter leiden. Und die beiden Bedürfnisse zusammenstehen deswegen auch oft in einem Spannungsverhältnis. Das bedeutet natürlich nicht, dass etwas falsch läuft, sondern dass bewusst damit umgegangen werden muss. Denn weniger Sex bedeutet nicht automatisch auch weniger Liebe, aber fehlende Kommunikation über die Sexualität führt fast immer zu einer Entfremdung. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu intim ist für dich zu beantworten. Wenn du jetzt sagst, so würdest du auch sagen, dass, ich meine, ich glaube wirklich, dass in Langzeitbeziehungen das immer ein Thema ist, nicht ein unbedingt totes Thema oder ein, dass man immer sagt, okay, habt eh schon seit so und so nicht oder sowas, sondern ich glaube, dass es halt immer ein Thema ist, woran man irgendwann arbeiten muss, weil sich da auch die Bedürfnisse zum Teil unterscheiden. Glaube ich, bei Mann, Frau irgendwie, ja, damals war es so oder ich brauche es so und du nicht und weißt du so,
ja, ich,
dass man da auch offen die Kommunikation gehen muss, was bei mir damals nicht der Fall ist oder war, meine ich, war.
Dass ihr nicht in die Kommunikation gegangen seid?
Genau, also ich würde sagen, von meiner Seite war ich nicht immer offen, das auszusprechen, was ich wirklich will oder welche Bedürfnisse ich habe oder wie ich das sehe, weil ich das irgendwie damals nicht konnte und auch nicht das Gefühl hatte, dass mein Partner da immer so offen ist oder war. Ich sag mal war, nicht ist, sorry. Ich rede hier eigentlich nur in der Vergangenheit.
Ja, also ich muss sagen, so diese Offenheit haben wir auf jeden Fall. Klar, zu Beginn der Beziehung redest du da noch sehr viel mehr drüber, weil wie du auch sagst, ne, biologisch ist da auch hormonell alles Mögliche sowieso auf einem ganz anderen Modus getrimmt. Ohne natürlich jetzt auch hier ins Detail zu gehen. Ich glaube, das fände ich für den Podcast schon irgendwie creepy, weil ich einfach weiß, dass auch viele Leute diesen hören, die ich zum Teil auch irgendwie kenne und nicht über so Themen rede. Finde ich generell, das ist ja schon klar, dass wenn man jahrelang zusammen ist und auch super viele andere Sachen dazukommen, wie Beruf, Freundschaften treffen, keine Ahnung, also man ist ja immer busy, ja. Ich sag ja schon, ja, ich habe ja schon für mich alleine zu wenig Zeit. Dann willst du ja in der Partnerschaft auch, dass man die Zeit irgendwie als Quality Time nutzt. Dann hat man noch Familie und Freunde. Also das ist echt irgendwie hart zu jonglieren und dann auch noch Beruf. Aber ich finde, auch das Thema ist halt einfach Arbeit. Also wenn es tatsächlich irgendwie gar nicht vorhanden ist, und ich meine, wir reden ja jetzt nicht nur über Sexualität, sondern auch Intimität, ich könnte mir zum Beispiel nie vorstellen, mich nicht mit meinem Partner zu umarmen. Also auch nicht, also nicht zu küssen, kein Händchen halten. Also das ist immer noch gang und gäbe. Also wo ich auch sage, wenn man irgendwie rumläuft, wenn man sich irgendwie verabschiedet, wenn man Hallo sagt. Also sind auch Sachen, da bestehe ich drauf. Und andersrum genauso. Oder dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn man zu Hause mal im Homeoffice ist und dann irgendwie mal kurz in die Küche geht, den anderen sieht, dann halt auch nicht einfach so, yo, keine Ahnung, dann wieder geht, sondern ja, sich irgendwie da die Zeit nimmt und sich dann auch mal irgendwie umarmt oder halt einfach auch so ein bisschen spielerisch miteinander umgeht. Deswegen, ich finde, das wäre schon, also wäre mir wichtig. Es gibt ja vielleicht auch Personen, die sagen, boah, nee, ich brauche gar keinen Physical Touch, würde mich irgendwie nur stören. Mhm. Ich muss bloß drüber lachen, weil ich glaube, da gab es auch mal so ein Meme. Ich glaube, das kommt aus der Serie, die Situation von New Girl. Und da sind halt zwei Typen und die rangeln aber halt miteinander. Und der eine, der will den die ganze Zeit loswerden, so, nein, nee, bitte, geht jetzt nicht. Und der immer so, komm her, komm her, komm her. Und dann ist, glaube ich, immer so diese Headline, meine Frau und ich, wenn sie mal wieder überstimuliert ist, super überfordert, nicht weiß, ob sie lachen oder weinen soll und ich aber unbedingt eine Umarmung von ihr möchte. Und es ist, also wir haben ja auch schon mal drüber geredet, wenn wir irgendwie beide beim Kochen zum Beispiel sind oder halt irgendwas machen und dann so eine Umarmung kommt, ist es so wie, als wären wir so, also ohne das Böse meinen, so autistisch, so dieses Error, Prozess wurde gestört, ich kann nicht weiter kochen, muss eliminiert werden.
Ja, weil man so in diesem Modus ist und man dann so oh, du unterbrichst meinen Flow hier gerade, ist gerade keine passende Situation gefühlt dafür.
Ja, so. Obwohl sie es aber, obwohl sie sein so sollte. Aber ich glaube, das ist diese Weichheit, ja, antrainieren, diese Softe, um halt dann auch mal nicht im Alltag durchzurushen, sondern sich auch Zeit dafür nehmen.
Ja.
Egal, ob
ja,
es jetzt Sex generell ist, auf jeden Kuss Fall oder was weiß ich.
Ja. Ja, nee, da stimme ich auch zu. Natürlich ist es wichtig, weil ich glaube, ohne das hast du am Ende halt nur eine Freundschaft.
Ja.
Was manchen ja auch genug ist, okay, aber wäre mir jetzt für eine Partnerschaft dann nicht genug.
Ja, nee, das sehe ich auch so, weil man möchte ja auch ein gewisses Maß an Intimität. Aber da können wir ja nur für uns beide sprechen. Also,
ja, genau,
ist ja klar, auch jeder anders, ja, aber ja.
Wir sind schon fast am Ende angekommen.
Ja, crazy. Also ich liebe immer noch jetzt auch dieses Folgenformat wie früher, muss ich ja schon sagen, damals. Mhm. Macht super viel Spaß. Ja. Und wir hoffen, dass ihr so ein bisschen Einblicke auch natürlich bekommen habt in unsere Erfahrungswelten und ja, auch generell zum Thema langjährige Beziehungen, ohne das dann immer zu romantisieren oder auch super schlecht zu reden. Aber so Fazit ist eigentlich, dass wir sagen können, langjährige Beziehungen sind nicht nur, also so ein Beweis, dass man halt einfach durchhält, ne, so einfach so, ja, okay, lässt man einfach mit sich machen, sondern eher immer wieder der Beweis sind für bewusste Entscheidungen.
Ja, absolut. Und ich finde auch, dass man immer mal wieder auch für sich so ein Check-up machen kann. Bin ich noch glücklich? Fehlt mir irgendwas? Oder läuft eben alles super? Wir machen genauso weiter. Einfach, dass man das so ein bisschen öfter mal reflektiert, weil es ja doch auch einige Menschen gibt, die in Beziehungen sind, die vielleicht anderswo glücklicher wären.
Mhm.
Nicht jede, um Gottes Willen, aber ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass es der Fall war. Wenn es halt nicht mehr ausreicht, dass man dann sich auch traut, diesen Schritt zu gehen, weil der ist halt schon sehr hart,
ja,
und auch sehr schwierig. Aber ich finde halt, dass sich das lohnt.
Ja, und vor allem, ich glaube hier aber noch ein Tipp, geht diese Entscheidung nicht aus der Emotion heraus? Also es ist ja super leicht gesagt, auch in Streitsituationen, keine Ahnung, dann pack deinen Koffer und geh, ja, also, aber nee, es ist ja genau schon was anderes, wenn das eintritt, das heißt, selbst wenn ihr damit struggelt und einfach sagt, boah, ich zweifle jetzt wirklich schon sehr, sehr lange und leide darunter, ne, das ist wie das Thema Leidensdruck, wie hoch, ja, ist der?
Genau.
Zieht er dein, ja, Leben und dich runter, dieser Leidensdruck, dann überlege, reflektiere, schreib sie auf, keine Ahnung, und red mit Freunden, mit Familie und guck dann wirklich, dass du zu einer, ja, für dich fundierten Entscheidung kommst und nicht emotionalen, kurzfristigen Entscheidungen.
Nee, voll. Da kann ich auch so zustimmen. Das ist auch voll der lange Prozess. Also für mich war das überhaupt nicht einfach und hat auch lange gedauert, ja, bis man dann wirklich final sagt, das muss jetzt so sein.
Und falls ihr auch doch in einer langjährigen Beziehung seid und immer mal wieder zweifelt, auch hier nochmal das offizielle Go. Ihr müsst euch dafür nicht schlecht fühlen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt mal gute, mal schlechte Phasen. Und wie gesagt, das ist immer wieder eine bewusste Entscheidung füreinander. Und das Gleiche, finde ich, gilt ja auch in Freundschaften. Klar, ich finde, so diese Up and Downs sind da nicht so extrem, weil es dann doch schon noch mal eine andere Basis ist, aber trotzdem. Also nichts im Leben ist perfekt.
Sehr gutes Schlusswort. Hat mir sehr gut gefallen, die Folge wieder mit dir.
Mir auch.
Vielen Dank. Heute haben wir sehr früh aufgenommen, beziehungsweise von der Uhrzeit. Deswegen finde ich das sehr gut, weil jetzt kann man sich entspannt das Essen kochen machen. Und ja, ich freue mich wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir hoffen natürlich, euch hat diese Folge auch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, meldet euch immer gerne bei uns. Wir haben immer unsere E-Mail-Adresse immer in den Shownotes.
Yes. Und dann an der Stelle auch nochmal vielen Dank dir, Vanni. Ich liebe es, so ein bisschen in unserer Vergangenheit zu kramen und wünsche dir jetzt erstmal einen guten Abo. Und dann hören
danke,
wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Nice.